Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute am ersten Tage dieses Jahres in der Plattform. Haben wir irgendwo hier keinen O-Ton? Ja, ganz herzlich willkommen, sage ich dann zu meinem Studiogast. Es geht heute um Russland und es geht heute in der Plattform um Nathalie Wenzel. Nathalie, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Free FM.
Hallo Michael, vielen lieben Dank für diese super spannende Einladung.
Ja, und vielleicht sollte man dich erstmal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen vorstellen. Dann würde ich sagen, erzähl doch mal einfach ein klein bisschen was über dich.
Ja, wo fängt ein Mensch mit fast 42 Jahren an? Ich bin in Russland geboren, eine klassische deutsch-russische Vertreterin, ich hieß Wittmann, und mit 23 Jahren kam ich nach Deutschland. Und das Leben in meiner ersten Heimat war sehr bunt, und ich weiß jetzt nicht, wer von Radiogeräten da sitzt und wie tief wir in meine Vita da einsteigen wollen.
Ja, erzähl einfach mal ein bisschen zunächst einmal. Wo bist du denn genau in Russland geboren?
Also ich bin jetzt von hier circa 7000 Kilometer entfernt geboren in Sibirien, in Kemerovo-Gebiet, das ist circa 500 Kilometer von Novosibirsk. Da sind wenige Menschen in Deutschland, die diese Gegend kennen, verstehe ich ja völlig. Sage ich oft, wenn ich gefragt werde, woher kommen sie denn, dann sage ich einfach aus Novosibirsk, weil mit dieser Metropole kann man schon was anfangen. Das ist eine Millionenstadt, und dort habe ich studiert und letzten meine Jahren dort verbracht und von dort ausgesiedelt mit der ganzen Familie.
Und wenn man jetzt deinen Namen hört, du hast gesagt, du hast glaube ich schon erwähnt, vor Wittmann.
Das heißt, du hast wahrscheinlich
Wittmann
dann Wurzeln.
Deine Eltern, deine Großeltern haben dann irgendwo Wurzeln im Deutschen?
Genau. Also ich habe eine russische Mutti und einen deutschen Vater, der 1949 geboren wurde in Russland. Und seine Eltern waren ja klassische Deutsche, die ihm in der Zeit von der, also das war ja 18. Jahrhundert, als die Katharina der Große dann Aufruf gemacht hatte, sie hatte die Deutsche aus Deutschland eingeladen, weil sie ja selbst eine Deutsche war. Und damals im Zuge dieser Umsiedlung kamen ja viele deutsche Menschen nach Russland. Und was passiert dann in diesen vielen Jahrhunderten? Sie heiraten, sie gründen Familien. Und so kommen solche Menschen zur Welt wie ich auch. Meine Großoma hieß Hoffmann, ich hieß Wittmann und stand mit meinem Buchstaben W ganz oben auf der Liste in der Schule. Und hier habe ich mich jetzt ein bisschen verbessert. Ich heiße Wenzel und stehe jetzt ganz unten. So schlimm war es jetzt nicht mehr bei den Abfragen beim Studium oder so.
Und man hört es auch ein bisschen am Akzent, dass du irgendwo dann russische Wurzeln, irgendwo unter deutsche Wurzeln hast. Das heißt, du sprichst sehr gut Deutsch, aber man hört auch ein bisschen den russischen Einschlag. Wie hast du denn zu Hause gesprochen? Dann überwiegend Russisch oder dann auch Deutsch? Oder wie war das bei euch zu Hause, als du aufgewachsen bist?
Ja, wie ich schon erwähnt habe, mein Vater ist ja Geburtsjahr 49. Das war ja Zeit nach dem Krieg. Ja. Aber auch schon vorher haben Deutsche in Russland ganz schweres Brot, also schweres Los. Und in vielen Familien hatten die Kinder gar nicht mehr Deutsch beigebracht bekommen. Mein Vater hat zwar einiges noch verstanden, aber er hat selbst das nicht mehr gesprochen. Und gut, als er dann geheiratet hatte, und das war eine Russin, hat er auch seinen Eltern versprochen, dass in Anwesenheit von meiner Mutti dann auch Deutsch untereinander sprechen. Ja. Sprich, ich bin dann aufgewachsen ohne deutsche Sprache. Mhm. Und meine Großeltern sind dann sehr, sehr früh verstorben, vaterlicherseits. Und so kam ich in die Berührung mit der Sprache, mit der lebendigen Sprache, ja, erst in Deutschland. Und das war ein großer Schock für mich. Mhm. Ja, wir hatten schon in der Schule als Fremdsprache Deutsch gehabt. Also man könnte wählen damals. Und ich hatte Deutsch gehabt. Lesen und etwas übersetzen konnten wir wirklich gut. Aber jetzt sprechen und dann verstehen, das war jetzt eine große Umstellung hier und überhaupt so ein von Effekten, was ich nie vergessen werde.
Und wie kam es denn letztendlich, dass du hier nach Deutschland übergesiedelt bist? Wie ist der Entschluss gefallen? Bist du dann mit Familienangehörigen hier übergesiedelt oder wie ist das Ganze denn?
Ja, es ist so, in den 90er Jahren hat man dann politisch diese Möglichkeiten Deutschstämmigen eingeräumt, dass sie dann einen Ausreiseantrag stellen konnten. Und obwohl meine Familie mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, uns ging es ganz gut. Mein Vater hat eine führende Position gehabt und wir haben nichts zu beklagen. Trotzdem, diese Möglichkeit, das auszuprobieren, die hat uns gereizt. Und ich meine, wir haben einen Antrag auf der Ausreise so circa 1991 gestellt und ausgereist durften wir 95, das sind ja viele Jahre vergangen. Ja. Und dann sind wir mit der ganzen Familie, mit meinen Eltern und mit meiner Schwester hergekommen und das war wieder quasi Zusammenführung, weil wir schon vor der Ausreise nicht mehr zusammengelebt hatten. Jeder hat so sein Leben geführt.
Mhm. Und als du dann hierher gekommen bist, wie waren denn so deine ersten Eindrücke? Das heißt, ich muss dazu fragen, bist du, bevor du übergesiedelt bist, schon mal hier in Deutschland vorher gewesen? Familienbesuch oder in irgendeiner Weise Land und Leute schon mal kennenlernen, anschauen? Oder war das dann wirklich die erste Begegnung mit Deutschland?
Das war meine erste Begegnung. Ich meine, gut, aus den Büchern könnte man so vieles lesen. Ja. Und etwas Korrespondenz hatten wir auch mit unseren Verwandten in Deutschland. Aber ja, vieles begrenzte sich dann auf ein paar Kataloge wie Otto oder Schwab. Und so richtige Vorstellung haben wir nicht gehabt. Ja. Und diese Eindrücke, also jetzt am 30. Januar werden wir unser 19. Jubiläum feiern quasi. Ja. Also das sind so Jahrestage für uns. Mhm. Wir sind am 30. Januar 95 gelandet in Hannover. Und also diese Düfte, diese Bilder aus dem Flugzeug, diese Laute, diese, ja, alles, was man nicht verstanden hat, das bleibt, also das ist so lange und haften geblieben, immer noch.
Ja.
Und
ja.
Das sind unvergessliche Momente für mich.
Und was sind dann ja so die ersten Eindrücke? Du sagst, es ist ein bisschen was haften geblieben. Erinnerst du dich noch so an die ersten Tage, so die ersten ja, Dinge, die dich vielleicht besonders irgendwo dann beeindruckt haben, die besonders auch anders waren, die besonders unterschiedlich waren zu dem, was du bis dato kennengelernt hast in Russland?
Ich hatte, als ich nach Deutschland kam, wir sind in Novosibirsk abgeflogen und übrigens Novosibirsk ist zwar Hauptstadt von Sibirien und liegt Mitte des Landes Russland.
Ja.
Und am 30. Januar kann man dort auch erwarten, dass dann ganz schön frostige Temperaturen herrschen. So sind wir halt aus dem tiefen Frost in die Milde gekommen. Ja. Das waren so die erste Umstellung. Ich dachte, oh, grüner Gras auf der Landebahn und so weiter und so fort. Und ja, diese Menschen, die zu mir gesprochen haben, die ich mir angeschaut hatte, habe ich immer in Erinnerung. Und ich habe gedacht, wie geht das? Die haben doch auch zwei Hände, zwei Ohren, also Nase, so wie ich. Wieso verstehe ich? Nichts. Ja. Null. Und das war dann schon sehr ernüchternd, dass man dann gesagt hatte, ziemlich schnell, ja, jetzt muss man sich hinsetzen und alles so weit bringen, dass man in die Kommunikation gehen kann mit den Leuten.
Und du hast dann wahrscheinlich anfänglich erstmal auch noch einen Deutschkurs machen müssen oder hast du im Prinzip mit dem, was du schon sprachlich mitgebracht hast, bist du dann schon hier zurechtgekommen oder wie war das denn am Anfang?
Also sprachlich, das, was ich mitgebracht habe, das könnte man wirklich vergessen. Es war ich weiß es nicht, vielleicht 3%, was ich jetzt habe oder noch weniger. Mhm. Auf jeden Fall haben wir wirklich, also die deutsche Regierung hat ja solche Deutschstämmigen unterstützt. Wir haben eine Möglichkeit gehabt, einen Sprachkurs zu machen. Mhm. Und damals lief das so, dass wir erstmal in ein Auffanglager aufgenommen wurden. Das war ja in Hannover. Mhm. Und dann sind wir nach Sachsen verfrachtet worden und dort gab es halt Möglichkeit, einen Kurs zu machen. Und das waren 6 Monate. Also das ist auch ganz spannend, wenn man dann wieder in einer Klasse sitzt mit Eltern und Großeltern womöglich und alle lernen dann Sprache. Ich hatte dann ganz schnell eigentlich verstanden, dass es mir zu langsam geht und habe dann mich um einen anderen Sprachkurs bemüht und durfte dann mit einem Ausländer Sprachkurs machen. Das waren dann Ausländer, die hauptsächlich aus Afrika kamen, um Medizin in Deutschland zu studieren.
Ja.
Und so waren das junge Leute, ganz fit. Und wir haben dann ganz schnell Sprache oder Fortschritte gemacht oder schneller als die anderen im konventionellen Kurs.
Und aber heute hat ja mit der Sprache, bist jetzt immerhin dann schon fast 20 Jahre da, hast du aber da keine Schwierigkeiten mehr, du hast dich da komplett angewöhnt und
also es ist so,
oder vor allem mit dem Schwäbischen gibt es ja noch immer wieder irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten oder?
Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wie komme ich denn zurecht hier? Ja. Und ich wollte mit den Menschen kommunizieren und ich wollte auch dann wieder studieren hier oder ein erfülltes Leben führen. Und ohne Sprache geht das nun nicht.
Ja.
Und mir begegnete dann ein Mann, der mich dann erstmal sehr weit gebracht hat und bis jetzt noch mein Lehrer ist. Das ist mein Mann, Thomas Wenzel.
Mhm.
Und so hatte ich zwar durch eigenes Fleiß und viel Selbststudium habe ich dann mich mit der Sprache auseinandergesetzt. Aber mit ihm habe ich halt viel Praxis dann gehabt. Er hat mich dann in die deutsche Gesellschaft eingeführt, was vielleicht aus so einem Auffanglager oder aus so einem Wohnheim, wo dann viele Russlanddeutsche zusammenleben, nicht so möglich ist, weil viele bleiben auch in der Familie und sprechen dann nur Russisch und das sind andere Lebensentwürfe. Mhm. Und bei mir, ich liebe die Sprache, ich liebe auch die russische Sprache und ich habe sehr viel gelesen, schon als Kind, sehr früh angefangen zu lesen. Mhm. Und mit der deutschen Sprache ist es genauso. Wenn man dann Witz versteht, wenn man versteht, was man nicht sagt, wenn man Emotionen auch ausdruckt oder auch dann auch Dialekt schon versteht, das finde ich ganz reizend. Für mich ist das eine Lebensqualität.
Prima. Ich würde sagen, wir spielen mal zwischendurch ein Lied und du hast dir was ausgesucht, was gewünscht und ja, das heißt nämlich genauso wie du. Möchtest du es ansagen?
Ja, dieses Lied habe ich in Russland nicht gekannt. Ich habe das hier kennengelernt von meiner Freundin, hat sie mir das zugeschickt zum Geburtstag, komischerweise. Das ist Nathalie-Lied von Gilbert Bécaud.
Das spielen wir jetzt. Radio Free FM, die Plattform, heute Nachmittag, zu Gast Nathalie Wenzel. Ja, Nathalie, du hast gerade gesagt, mit dem Lied hast du eine ganz besondere Verbindung. Was verbindet dich da mit dem Titel? Was ist da an dem Titel für dich so besonders?
Ja,
außer, dass du auch Nathalie heißt, natürlich.
Genau, die Geschichte fand ich auch schön. Das ist eine Liebesgeschichte.
Ja.
Der war ja hier in Moskau, dieser Mann, der singt. Und das Lied stammt ja aus 1964, meine ich.
Ja.
Und es ist eine Begegnung. Sie hat ihn durch die Stadt geführt. Dann kamen sie sich näher. Und das ist Liebe, Nostalgie und diese zwischenmenschliche über die Grenzen.
Ja. Mhm. Ja, Grenzen ist vielleicht auch das Stichwort an der Stelle. Wir sind
zu laut.
Bei dir war es zu laut. Wir haben ein klein bisschen mit dem Kopfhörer gerade eine Schwierigkeit gehabt. Das war schon anfänglich, aber über Grenzen war gerade das Stichwort. Du bist dann nach Deutschland übergesiedelt und wir hatten gelernt, du kommst aus Novosibirsk. Was sind jetzt zwischen dem Novosibirsk und Ulm eigentlich jetzt gravierende Unterschiede? Was sind, wenn du jetzt hier die zwei Städte mal vergleichst, was sind die zwei, oder was sind zwischen diesen beiden, was sind jetzt hier so da die Unterschiede zwischen dem, was du dort kennengelernt hast und dem, was du hier kennengelernt hast?
Ja, es ist allgemein hier zwischen zwei Ländern, es gibt ja sehr viele Unterschiede, aber eine Gemeinsamkeit, oder es ist ja egal, wo man ist, wo man, wenn man da herzliche und freundliche Menschen einem begegnen, dann wird das Leben schön. Novosibirsk ist ja eine junge Stadt, junge, dynamische Stadt und ist, glaube ich, auf der Ratingliste in Russland auf der dritten Stelle. Es sind so ein paar Städte, die über 1 Million Einwohner haben. Und diese Stadt ist sehr dynamisch und hat viele Studenten, viele Theatern und also sie lebt wirklich stürmisch. Mhm. Ulm dagegen ist ja eine gesetztere Stadt, oder aber mit einer viel längeren Geschichte und mit eigenen Traditionen und ist etwas übersichtlicher. Aber für mich, ich dachte zuerst, ich würde im Leben nie ankommen, mich reizen eigentlich immer die Großstädte. Nein, jetzt entweder hängt das was mit dem Alter zu tun zusammen oder ja, man wird halt, man verändert sich.
Ja.
Mhm. Ich liebe es, wenn man dann in Ulm ist, wenn man dann doch diese Überschaubarkeit hat. Und ja. Ich reise zwar sehr, also fast jeden Monat, oder eigentlich bin ich jeden Monat in Russland, aber ja. Unterschiedliche Städte besuche ich dann. Novosibirsk, dort schlägt mein Herz. Im Büro, in meinem Büro, ich arbeite auf der Karte, habe ich auch ein Herz angetackert an dieser Stelle. Sprich, das sind so die Städte, die Stand jetzt oder Stand heute mir sehr viel bedeuten.
Ja.
Mit vielen wichtigen Menschen, die dort und dort leben.
Du hast es gerade angedeutet, du reist öfters nach Russland. Das heißt, du hast auch beruflich mit Russland viel zu tun, ohne das zu sehr zu detaillieren. Aber du bist jedenfalls mit geschäftlichen Aktivitäten sehr oft dann auch in Russland.
Ja, es ist jetzt, ich meine, ich habe seit 19 Jahren bin ich ja hier und habe dann nochmal studiert, Betriebswirtschaft, habe dann gearbeitet als Personalleiterin sogar. Und dann irgendwann mal fehlte mir Russland und ich wollte unbedingt etwas im Leben ändern und wollte mein Potenzial halt in anderem Bereich probieren. Ja. Habe dann mich im Jahr 2009 selbstständig gemacht und habe eine Firma seitdem, Rekrus und Experten Consulting GmbH, und wir beschäftigen uns mit der Markterschließung in Russland. Und deshalb, aus diesem Grund, muss man ja auch am Puls des Marktes bleiben, so reise ich ständig. Und ja gut, das verlangt meine Arbeit, aber es ist für mich auch total schöne, lohnende Abwechslung, weil ich verbinde Menschen nicht nur auf der Marktebene, sondern auch versuche dann immer diese kulturelle Verbundenheit zu schaffen.
Ja.
Und ja, das ist ganz toll, wenn man auch mit den deutschen Geschäftsleuten reisen darf und dann das Land ihnen etwas näher beibringen kann.
Kulturell, das ist vielleicht schon ein Stichwort. Wir haben ja nicht aus Beliebigkeit den Termin mit dir auf den heutigen Tag gesetzt, sondern heute ist in Russland ja ein ganz besonderer Tag und da kommen wir eigentlich zum zweiten Schwerpunkt, Stichwort Weihnachten, russisches Weihnachten.
Ja, also
wie kommt denn das, dass man in Russland
mit kleiner Verspätung, ne?
Ja, genau, am 6. Januar Weihnachten feiert. Ja. Wie erklären wir denn das?
Genau. Gut, das hat ja eine ganz lange Geschichte. Wenn wir jetzt, als ich Einladung bekommen habe, hier bei Plattformen was mitzumachen, ich dachte, an welchem Tag würde ich denn gern was machen? Und mit Weihnachten verbindet man doch irgendwo Neubeginn. Und heute am 6. Januar ist tatsächlich in Russland so dieser heilige Abend. Und morgen ist ja das eigentliche Weihnachten. Warum das so ist, wie kam es zu dieser Verspätung? Ganz simple Gründe. Im Jahr 1582 hat man die ganze westliche Welt Kalender vom Julianischen auf Gregorianischen umgestellt. Das war eine Reform. Und in Russland hat man auf Gregorianische Kalender viel später umgestellt. Das war ja auch auf Befehl von Peter der Erste im Jahr so circa 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts. Und russische Kirche habe da bis jetzt das noch nicht umgestellt. Und diese zwei Kalender, julianischer und gregorianischer, sie haben halt Unterschied 14 Tage. Deshalb hängt das so ein bisschen hinterher, also die ganze Zeitrechnung. Und ja, es ist tatsächlich heute so, dass Weihnachten wieder eine große Rolle spielt oder Kirche allgemein in Russland.
Ja.
Und das ist ja heute ein wichtiger Abend in Russland. Und so wollte ich auch mit meinen, mit allen Russen auch so ein bisschen mitfiebern und auch in dieses Gefühl da mich einbringen.
Ja, wie feiert man dann Weihnachten in Russland? Gibt es da auch Geschenke? Gibt es da auch einen Weihnachtsmann oder ein Christkind? Oder wie sieht denn Weihnachten dann in Russland aus? Gibt es da jetzt Ähnlichkeiten, große Unterschiede? Oder wie sieht das aus?
Ich muss jetzt noch dazu sagen, ich bin ja ein Kind der 70er. Mhm. Damals hatten wir, die ganze Religion hatte überhaupt keine große Rolle gespielt, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ja. Und so habe ich in der Kindheit oder richtige traditionelle Weihnachten nie gefeiert oder wir haben das nie gefeiert so richtig für uns und auch bis dato ist ja jetzt, was Religion angeht, in Russland wird Oster sehr top, also sehr groß gefeiert, viel sogar Ostern, genau. Mhm. Und das haben wir auch schon in diese Sowjetzeiten auch noch irgendwo gespürt, aber von Weihnachten war weniger zu spüren. Mhm. Und jetzt merke ich zum Beispiel nach diese ganzen Perestroika, ja, hat man der Kirche großen Platz eingeräumt und es gibt sehr viele Menschen, die jetzt sehr religiös wurden und so auch die Kinder erziehen. Mhm. Es gibt zum Beispiel Silvesterfest, oder nicht Silvester, sondern Jolka-Fest, das ist ein Neujahrsfest. Dann gibt es auch diese Väterchen Frost, du hast ja vorher gefragt, gibt es Weihnachtsmann?
Ja.
Und dieser quasi Weihnachtsmann, aber ist kein Weihnachtsmann, er ist Väterchen Frost, sagt man in Russland, Jedusch Komaros. Er kommt auch nicht alleine oder eigentlich nie alleine, er kommt auch mit Begleitung von einer Enkelin, das ist eine in blau gekleidete junge Dame. Und diese zwei Gestalten, die kommen aber zum Neujahrsfest, also am 31. Und da wird auch ganz, ganz groß und lustig gefeiert. Und am 6. heute, so habe ich jetzt gelesen, so habe ich gehört, aber ich habe leider das selbst nie erlebt. Die Leute gehen heute in die Kirche, es gibt auch große Messen und es werden auch in großen Kirchen, zum Beispiel in diese Erlöser Christi in Moskau, das ist die wichtigste Kirche in Russland, ja, die jetzt in so ein bisschen in die Medienzeilen hochkam, als das mit diesen Mädchen da, mit Musikerin passierte. So, in dieser Kirche wird auch Präsident zu Gast sein und bei diesen ganzen Feierlichkeiten. Also sprich, auch Regierung zeigt, wir sind mit der Kirche eins oder. Geschenke gibt es keine große. Es so traditionell war früher schon so, dass man eher irgendwelche Lebensmittel, also irgendwelche Gaben mitgebracht hatte, ob das jetzt Marmelade oder irgendwie selbst gebackte Plätzchen oder sowas ähnliches war.
Ja, aber meine Frage, Plätzchen gibt es demnach auch? Also das ist keine ausschließlich deutsche Tradition?
Ja, so wie hier, mit viel Liebe und mit so vielen Sorten, wie man da hier weckt, so die Tradition kenne ich nicht in Russland. Mhm. Ich habe jetzt viel mehr gemeint, wenn man dann, was weiß ich, wenn man da zu Besuch geht, jetzt zu Weihnachten, dann bringt man auch selbstgebackten Sachen, aber das ist ja nicht jetzt unser deutsche klassische Plätzchen, wenn man dann so eine Dose überreicht bekommt und dann dort 12 bis 15 Sorten drin sind, das habe ich jetzt weniger damit gemeint. Ja, also diese Weihnachtsfeierlichkeit, es sollte eigentlich dezent und in Ruhe gefeiert werden, also in Familienkreisen und ruhig. Und so habe ich gelesen, und das ist ja auch spannend, viele und auch Stand jetzt, gläubige Menschen, die halten auch Fastenzeit, also vor Weihnachten 40 Tage ohne Fleisch und ohne Milchprodukte und. Ja. Und auch hier sieht man, dass man eigentlich sich auf diesen neuen Anfang vorbereitet in dieser Form und sich zurücknimmt. Und das ist eine Zeit, wo man dann nicht nur mit dem Essen fasten soll, sondern auch mit den schlechten Gedanken und, also diese Reinigungsprozesse. Und das fand ich immer spannend, oder das finde ich spannend.
Ja, also eine Sinnlichkeit, die da dahinter steckt. Wie sieht es dann sonst mit den üblichen Dingen, die wir hier in Deutschland oder auch in Ulm kennen, zum Beispiel einen schönen Weihnachtsmarkt aus? Wie sieht es mit Adventskalendern, also mit Türchen, mit sonstigen Adventskränzen aus? Gibt es das auch, oder ist das
Also Adventskalender, ich finde immer so also sehr gute Geschenkidee, wenn ich jetzt nach Russland reise in der Vorweihnachtszeit und dann möchte ich diese Adventskalender aus Deutschland den Kindern nach Russland, also in Russland mitbringen. Bloß die Erklärung, warum das jetzt ab 24. also, oder bis 24. geht, das muss man dann wieder nachliefern.
Ja.
In Russland gibt es diese Tradition mit Türchen nicht. Und was hast du noch gefragt? Du hast
Grenze, Adventskranz,
Adventskranz
drauf.
Also diese Erinnerung, wie viele Wochen dann noch bis zu Weihnachten bleiben, das ist ja auch in Russland nicht bekannt. Also das, aber man dekoriert ja sehr viel und diese Dekorationen, diese vorweihnachtlichen Dekorationen, die man auch zum neues Jahr, quasi zu dem Silvesterfest macht, aber die bleiben auch so circa bis 10., 13., vielleicht noch sogar Januar stehen. Und sind ja viele Tannenbäume und schöne, wenn man auch in die Kirche geht in Russland, kann man auch Tannenbäumchen sehen oder dekorierte Städte, das sieht man auch in Russland. Aber in Deutschland ist das doch etwas anders.
Also war es schon ein klein bisschen eine Umstellung, dein deutsches Weihnachten, vor allem dann eben, dass es einige Tage vorher stattfindet, eben
ja,
die 13 Tage.
Michael, ich bin, was jetzt Religion angeht, ich denke, es gibt, zum Beispiel, es kommt eine Reform und da sagen wir, gut, jetzt feiern wir Weihnachten an einem anderen Tag. Ich denke, es gibt eine Grundlage, warum wir feiern und das kann man jetzt nicht mit dem bestimmten Tag fest oder an einem bestimmten Tag festmachen. Was ich damit sagen möchte, ich habe in Russland Weihnachten nie richtig gefeiert, weil wir eben eine andere Generation waren. Wir haben das nicht so mit der Erziehung beigebracht bekommen und als wir dann umgesiedelt sind, bis jetzt haben wir am 24. sitzen wir da zusammen mit meiner Familie und essen und schönen Abend verbringen zusammen. Aber ich, für mich ist es nicht so mein Fest. Ich liebe diese Zeit in Deutschland, was da alles sehr schön dekoriert ist und sehr viel Liebe ausstrahlt. Also viele sind auch daran irgendwie gehalten, gute Taten zu vollbringen. Man kann sie aber ein ganzes Jahr durchmachen. Und deshalb ist für mich am 6. ist nicht mein Fest, oder am 7., weil ich zu weit bin, bis zur Heimat oder bis zu den, und habe diese ganze Grundlage nicht bekommen als Kind. Und auch in Deutschland, ich kann ja nicht, wenn ich ausreise, wohin, alle Feste mit aufnehmen oder annehmen, das geht nicht, dann würde ich mich sehr verstellen. Das bin ich nicht. Also ich betrachte das, ich stelle einiges in Frage oder frage mich, passt es zu mir, möchte es auch annehmen und Weihnachtsfest in Deutschland habe ich halt bedingt angenommen. Das ist schön, aber das ist,
Feiert man dann vielleicht sogar zweimal, nachdem man so einmal nach den hiesigen Gepflogenheiten am 24. Dezember und einmal am 6. Januar? Das wäre auch eine Möglichkeit. Zweimal Geschenke. Die Kinder hätten bestimmt nichts dagegen, oder?
Ja, wobei das mit den Geschenken, ich meine, das führt ja auch, oder das führt ja zu irgendwelchen Verpflichtungen und ich meine, zweimal zu feiern, um jetzt alles richtig zu machen, man hat dann allen recht gemacht. Ich denke, wir werden morgen vielleicht eine kleine Runde zusammensitzen, aber es ist jetzt nicht so die Feier, die man vielleicht in der Kirche oder mit der Kirche verbringen kann. Ich bin auch nicht Mitglied der russischen orthodoxen Kirche hier, auch in Ulm. Die Möglichkeit ist ja gegeben. Man könnte sich auch mit dieser Gemeinde
engagieren.
Genau, und auf jeden Fall ist das, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt zweimal so großes feiere und Weihnachten, das ist eine schöne Tradition, aber auch von Menschen ausgedacht.
Schön. Ich würde sagen, wir spielen wieder Musik zwischendrin und dann anschließend sprechen wir noch ein bisschen über das russische Neujahrsfest, denn ich habe gelernt, das ist ja in Russland auch ein Thema, was ganz große Bedeutung hat. Du hast was ausgesucht, Nathalie, von einem der Titel, die du mitgebracht hast. Da lese ich Maria Aria oder irgendwas.
Das ist eine Sängerin, Maria Aria. Ich muss ja gleich dazu sagen, als du mich gebeten hast, was Schönes mitzubringen. Es gibt sehr viele Chorgesänge jetzt für die Weihnachtsliturgien. Aber die sind immer oder oft sehr lang. Ich habe mir viel Mühe geben müssen, um jetzt was zu finden. Und klassische Don Kosaken wollte ich ja nicht mitbringen.
Ja.
Und das ist eine Sängerin, die dann über einen himmlischen Engel singt. Und da gibt es noch ich weiß es nicht, ob wir dann auch noch dazu spielen, das ist dann noch ein Chor, ein Männerchor.
Spielen wir. Jetzt spielen wir erst einmal das erste, das ist glaube ich ein kurzes Stück und dann sehen wir weiter. Russische Klänge hier in der Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag. Zu Gast bei mir im Studio ist Nathalie Wenzel.
Ja, man kann es hören, dass wir live waren.
Ja.
Einige Überlappungen.
Ja, das sind...
Aber das war ja Vorgeschmack auf das vorgelegt.
Ja, wir hatten es gerade von Weihnachten, Nathalie. Nach dem Weihnachten, auch dort eine Woche später, feiert man in Russland dann neues Jahr, habe ich gelernt. Genau wie wir auch.
Jetzt meinst du jetzt altes neue Jahr oder neues Jahr? Ich meine, das neue Jahr feiert man richtig am 31.12.
Ja.
Und das ist ja ganz groß und da ist ja mit einer großen Ansprache und Präsidentin und mit großen Tafeln. Mhm. Viele Familien sammeln sich an einen Tisch und kochen dann, bis sie wirklich nicht mehr können. Und das sind diese Tafeln, die wirklich bei mir auch schon als Kind in Erinnerung geblieben sind. Und man hat viele Traditionen, das auch ganz lustig und turbulent zu feiern mit vielen Gesängen, Tanz und Kostümierungen und das ist immer sehr lustig. Jetzt weiß ich nicht, ob du dann das alte neue Jahr noch gemeint hast.
Erläuter einfach, was du mit alten neuen Jahr, ich kenne nur ein neues Jahr und ich weiß nicht, was ein altes neues Jahr ist. Erklär einfach, wie du das jetzt meinst oder wie das eben
Russland ist. Ich habe irgendwo gelesen, die Russen haben ja, was jetzt Feiertage angeht, stehen auch relativ weit oben.
Mhm. Und also
haben viele Feiertage. Und jetzt diese Weihnachtsfeiertage, die sind jetzt zum Beispiel so geregelt, oder diese Neujahrsurlaubstage sind so geregelt, dass die Russen jetzt bis 9. Frei haben. Und ich glaube vor 2 Jahren, aber das wird irgendwie jedes Jahr so ein bisschen festgelegt und das steht dann gut, in dem Jahr wird von bis halt gefeiert.
Mhm.
Aber das ist eine bestimmte Zeitspanne. Und jetzt, was jetzt Anlässe zu feiern angeht, ich meine, es ist ja immer schön, wenn man einen Anlass findet, so kann man dann getrost gut wieder sitzen und zusammen essen und trinken. Die Russen haben das auch, vielleicht ist es ja kein offizieller Feiertag, aber 14 Tage nach dem Silvester, also ich sage jetzt Silvester, damit wir nicht durcheinander kommen, wird auch in Russland nochmal quasi altes Neujahr gefeiert. Und das hat ja wieder mit dieser Umstellung zu tun und mit dieser 14-tägige Differenz von dem julianischen Kalender auf den gregorianischen Kalender. Und ist halt zusätzlicher Anlass, um sich zusammenzusetzen und zu feiern.
Mhm. Ich habe aber verstanden, so wenn ich das auch richtig gehört und gelesen habe, mir habe sagen lassen, dass auf jeden Fall Silvester in Russland eher eigentlich größer gefeiert wird als Weihnachten.
Ja, das hat ja, ich meine, die Religion oder die Kirche hatte ja seit 1917 ganz schwere Schläge hinnehmen müssen. Mhm. Und es wurde ja alles verboten, viele Kirchen wurden vernichtet und die Leute, die sich mit der, also die Geistigen oder die sich mit der Religion beschäftigt haben, die wurden auch verfolgt und das sind ja wirklich ganz schlimme Dinge, die passierten. Und erst seit 1985 oder Anfang 90er ist ja die russische Kirche wieder aufgeblüht, was dazu führt, dass viele Kirchenanhänger jetzt existieren. Mhm. Aber jeder kann Silvester feiern oder dieses Jolka-Fest, sagt man auch bei uns.
Jolka.
Aha, okay. Ich will ja gar nicht schon so mit Akzent aussprechen. Jolka-Fest, das bedeutet, man hat Jolka, das ist ja Tannenbaum, und man hat einfach dieses Fest Jolka-Fest genannt. Also man hat jetzt so ein, nach einer Bezeichnung wie Silvester zum Beispiel, nicht in Russland, und man sagt entweder Novy Год, also man feiert Novy Год, das ist dann neues Jahr. Oder dann, wenn man die Kinder zu irgendwelchen Feierlichkeiten gehen, Feierlichkeiten gehen, Entschuldigung, dann heißt es Jolka-Fest. Mhm. Und weil halt in der Mitte des Saals wird immer so ein Tannenbaum stehen und dann kommt ja dieser Väterchen Frost und diese Snegurtschka, das ist seine Enkelin. Und da gibt es viel, viel Schönes. Also als Kind und überhaupt, ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeiten oder an diese Feste.
Jetzt habe ich gehört, dass dann zum Silvester oder zum Neujahr dann die Weihnachtsbäume verbrannt werden, dass da ein großes Feuer gemacht wird, dass da ein großes, auch für die Kinder, interessantes.
Ah, hier muss ich jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel in meiner Zeit, als wir dann so nach dem 13. oder nach dem 14. Januar, dann hat man diese Tannenbäume entsorgt und diese ganze Entsorgungsproblematik, also ich kenne sie Stand heute nicht, ich kenne viele andere Sachen, also mit vielen anderen Sachen, es wird nicht recycelt. Ja. Sprich, ich weiß es nicht, wie man heute das gemacht hat, ob man dann auch wie in Deutschland diese ganzen Tannenbäume zusammen irgendwo auf einem Haufen dann wirft und irgendwann mal auch traditionell dann als Wintervertreib dann anzündet. Aber auf jeden Fall, es gibt auch in Russland so ein Fest, wo man dann Winter vertreibt und dann werden die Puppen verbrannt auf dem, also so, Winter, das ist sehr... auf Russisch übersetzt, das ist Sima und die ist weiblich. Ja. Und das ist ja wieder die, deshalb ist ja halt die Puppe, deshalb habe ich ja gesagt, die Puppe. Mhm. Also Winter wäre verbrannt und dann gibt es halt großes Feuer, aber jetzt nach den Weihnachten, nach Silvester, jeder einzeln, das ist jetzt keine, also ich kenne die Tradition nicht, dass man dann vielleicht für eigenen Bedarf das verbrennt. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist das auch von Region zu Region ein kleines
Unterschied. Das kann auch gut sein, weil
oder,
das...
Ja, dann. Oder gibt es da vielleicht auch in der, einfach Russland ist ja riesengroß, einfach in den verschiedenen Gebieten oder auch vielleicht sogar in verschiedenen, durch verschiedene Glaubensrichtungen geprägten Bereichen Unterschiede? Ich weiß es nicht, gibt es da Unterschiede auch in der orthodoxen Kirche? Die einen Michael, so, die anderen so?
Ja, das, du hast es richtig erkannt. Ich meine, selbst wenn wir jetzt überlegen, das Land ist ja 48 Mal so groß wie Deutschland, 48 Mal. Und das sind riesig. Ja 142 Millionen und sind auch sehr verstreut. Mhm. Und es gibt da viele andere, ich meine, sie nennen sich zwar Russen, aber haben halt andere Wurzeln und ganz andere auch religiöse, sie haben auch andere Religionen zum Teil, aber russische orthodoxen Kirche, meine ich, die ist ja doch territorial unabhängig, also sie haben gleiche Regeln oder Feste und Traditionen. Aber ich kann jetzt natürlich für das ganze Land, oder ich bin kein hier Weihnachtsexperte, vielleicht wenn ich dann irgendwann mal mich mit dem Thema tiefer befasse und vielleicht auch einmal Bericht darüber schreiben soll, wie es und dann auch selbst erlebe, dort vor Ort, weil jetzt bin ich in der Zeit halt nicht in Moskau oder irgendwo in Russland. Mhm. Und das ist ja ganz anderer dann Zugang, wenn du dann irgendwo vor Ort mit den Leuten feiern kannst und selbst dann miterleben kannst, dann kannst du besser davon was erzählen.
Und wenn wir jetzt gerade noch bei Silvester sind, gibt es dann auch zumindest die Tradition, dass Raketen verschossen werden, dass Böller knallen, oder gibt es da dann auch große Unterschiede im Vergleich zu Silvesterfeier bei uns?
Ja, also es wird auch geballert, wie hier, auch ganz groß und mit ganz viel und das ist wirklich ganz schöne Feuerwerk-Shows kann man dann verfolgen. Und ansonsten, man feiert halt die ganze Nacht durch und man sammelt sich vielleicht so um 20 Uhr oder 21 Uhr an einer schönen festen Tafel mit vielen, vielen Speisen. Mhm. Und man denkt ja manchmal, dass man ein ganzes Jahr nicht gegessen hatte. Mhm. Und aber das ist ja nur Fleiß von den Gastgebern und schmeckt sehr lecker. Viele Gerichte gibt es da. Ich weiß auch jetzt nicht, wenn du mich traditionell fragen würdest oder fragen zu der traditionellen Küche jetzt am Silvester. Ich denke, die Deutschen werden dann gleich sagen können, aha, wir essen Karpfen oder dies und das ist traditionell, aber in Russland, denke ich, gibt es keine Festlegung. Es ist viel Sekt wird ja natürlich getrunken um 00 Uhr und ansonsten gibt es auch viele, viele Geschenke. Das ist, an dem Tag gibt es wirklich viele Geschenke für die Kinder.
Doch, ja.
Also das ist jetzt
mehr als am eigentlichen Weihnachtstag.
Ich denke, Ja, ja.
Das heißt, die Kinder freuen sich dann mehr fast eigentlich auf dieses Datum denn als auf Weihnachten, oder?
Ja, also ich würde sagen, ich habe mich immer sehr darauf gefreut, jetzt diese jungen Generation, diese Generation, die jetzt zum Beispiel mehr mit der Kirche zusammen oder enger aufgewachsen ist, vielleicht können sie was anderes berichten, aber ich kann ja nur für mich was sagen, und ich habe mich immer auf Silvester sehr, sehr, sehr gefreut, und das ist ja eine festliche Stimmung, und das hat aber auch was mit Erwachsenen, also auch wenn man erwachsen ist, hat man trotzdem diese Freude, und für mich ist es irgendwo auch immer Nullpunkt, dass man dann vielleicht auch eigene Handlungen oder Grundsätze mal überdenken sollte oder vielleicht für was Neues sich vornimmt. Ich meine jetzt nicht diese klassische nicht rauchen oder nicht trinken, also grundsätzlich mehr Sport machen.
Gesunde Ernährung.
Ja, gesunde Ernährung. Ja. Also ich meine jetzt was Tieferes für mich persönlich.
Ja, und also du hast jetzt schon dort und auch hier dann beide Feste miterlebt. Wo ist es denn, ja, kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, hat beides wahrscheinlich seinen Charakter und seinen Stil. Man kann nicht sagen, wo ist es dann schöner, feierlicher, es ist einfach unterschiedlicher. Ne?
Also wir,
man kann jetzt nicht sagen, der gefällt dir besser oder dort besser, das wird sehr schwierig zu beurteilen sein.
Ich meine, wenn wir jetzt vergleichen würden, oder wenn ich jetzt eine Wahl hätte, Silvester zu feiern, hier oder irgendwo in Russland, ich würde Russland bevorziehen, ganz klar. Und diese Weihnachtsfeierlichkeit als solche, ich habe ja gar keine Wahl. Oder ich setze mich sehr gerne mit meinen deutschen Freunden an einen Tisch oder mit meiner Familie am 24. Aber ich würde das genauso am 6. so am 7. dann in Russland auch machen wollen. Es ist jetzt keine so richtige Vergleichsbasis.
Aber ich glaube, wir hatten es vorher schon mal, die Familien kommen zu diesen Festtagen dann schon auch zusammen, oder?
Also es wird jetzt mehr und mehr in Russland das auch quasi propagiert, auch diese Familienthema, und ich denke, es ist auch dann ein Fest. Man gratuliert auch jetzt anders irgendwie. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in dieser Geschäftskorrespondenz, wir haben einige zu den Weihnachten auch gratuliert, was für mich total atypisch ist eigentlich, zum Silvester, also zum Neujahr zu gratulieren. Das habe ich immer schon verstanden, das ist auch normal. Aber dass man jetzt zum Beispiel zu den Weihnachten in Russland auch gratuliert, auch jetzt geschäftlich, das fand ich schon irgendwie interessant. Das ist eine neue Entwicklung für mich. Oder das habe ich damals im Land nicht miterlebt.
Ich würde sagen, bevor wir dann auf den letzten Block kommen, da macht man nämlich noch eine kleine Vorausschau auf das, was wir künftig hier bei Radio Free FM mit dir dann im Programm haben werden. Spielen wir nochmal einen Titel, und der Titel, können wir dazu was sagen? Er heißt, ja, wir spielen den einfach, dann kann man anschließend noch was dazu sagen, und dann geht es anschließend weiter.
Free FM.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag, und wir haben zu Gast Nathalie Wenzel, und wir haben jetzt fast schon eine Stunde über Weihnachten, Neujahr und natürlich auch über Nathalie persönlich gesprochen. Und Nathalie, zunächst müssen wir noch zu, oder möchtest du noch zu dem Musiktitel ein bisschen was erläutern?
Ja, es ist eine Musikgruppe, eine russische Musikgruppe, man kann das ja gut hören. Und die Gruppe heißt ja Rojdestvo, was übersetzt Weihnachten ist. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen sonderbar, und habe aus dem Repertoire dieser Gruppe ein Lied ausgepickt, und das heißt, weißt du, wie man leben möchte. Und es geht hier, vielleicht hat man da aus der Melodie was mitbekommen, also der Mann hat gesungen, er will einfach leben, einfach lieben, einfach früh aufstehen und Kaffee kochen oder an seiner Seite von seiner Frau dann aufwachen und einen Baum pflanzen. Und es sind ganz einfache Dinge, aber es geht halt ums Leben. Und ich finde, das ist auch ein schöner Titel und schöne Melodie. Deshalb habe ich mir das ausgesucht.
Ja, wir hatten es schon ein bisschen angedeutet. Es wird in Kürze hier bei Radio Free FM mehr über Russland, mehr über Land und Leute und über Kultur zu hören geben, denn wir planen, oder du planst hier eine Sendung, wo eben genau dieses thematisiert wird. Und erzähl doch mal über deine Pläne bezüglich dieser Sendung hier bei Free FM.
Ja, Für mich als Person ist natürlich eine große Verantwortung oder eine, für mich ist total schöne Möglichkeit, dann diese zwei Länder, die ich sehr liebe und im Herzen trage, zu vereinen. Und zwar nicht nur jetzt beruflich, was ich tagtäglich mache, sondern hier im Radio, diesen Bogenspannen zwischen Kultur, Natur, vielleicht ein Stück Politik, Literatur und diesen allen Dingen. Und diese Idee hat mich total fasziniert und ich habe gedacht, nein, wenn ich sowas machen dürfte, dann werde ich das sehr gerne machen. Es ist jetzt, die Konzeption sieht so aus, dass ich dann an bestimmte Bereiche denke. Das wird ja alle 14 Tage eine Stunde sein und diese Stunde möchte ich so mehr oder weniger gleich ablaufen lassen. Das wird eine, ich wünsche mir immer einen Gast für 15 Minuten. Dieser Blog wird heißen Auf eine Tasse Tee. Und das sind dann, es sollen Leute sein als Gäste, die Bezug zu diesen beiden Ländern haben und im Idealfall auch Russisch und Deutsch sprechen, damit ich dann nicht übersetzen müsste. Und auf jeden Fall sind das auch gern, also ich denke an die viele Menschen, die auch in Ulm leben und auch was erreicht haben, was Wichtiges tun und dass sie auch mehr in Fokus treten. Oder ich habe auch sehr viele Kontakte auf verschiedenen Ebenen. Ich habe gedacht an einige Geschäftsleute, die auch in diesem bilateralen Kontext halt arbeiten, diesen Russlanddeutschen.
Ja.
Oder Prominente, ich habe auch an Helene Fischer gedacht oder an Michael Gorbatschow, ich werde daran arbeiten, mal gucken, ob also ich das realisiere.
Wenn du schaffst, Michael Gorbatschow einzuladen, das wäre schon nicht schlecht, dann bin ich dabei. Das bestimmt natürlich ja, ein Highlight.
Helene Fischer, weil sie ja auch aus Sibirien kommt, deshalb, falls jemand das nicht weiß, und da habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Also da habe ich schon bestimmte Parallelen und ja, das hat mir ganz gut gefallen. Auf jeden Fall will ich dann auch einen Blog haben, wo es dann darum geht, ich will für die deutsche Zuhörer die Presse, die russische Presse, etwas lesen. Und das heißt, ich bin ja auch oft auf der Reise, da will ich immer, oder ich lese viele, schaue dann in der aktuelle Zeitungen, womit lebt das Land? Was sind die wichtigen Sachen oder was wichtige Themen? Das, was wir hier regelmäßig bekommen oder um diese, sage ich mal, klassische deutsche Presse, es ist ja oft mehr negative Dinge, die dann sehr breit getreten werden. Und mein Ansatz ist, auch andere Dinge halt den Deutschen zu hören möglich machen wollen.
Das heißt,
ich will dann halt Auszüge oder ich will dann eine zum Beispiel aktuelle Zeitung oder zwei auf dem Schirm haben und dann die Top-Themen hier kurz gefasst, wie ein paar Minuten halt zusammen tragen. Das ist, und dann will ich natürlich auch Auszüge vielleicht aus, ich möchte auch den russischen Zuhörern vielleicht 2 bis 3 Wörter pro Sendung Russisch beibringen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber das habe ich auch schon gedacht. Wie nenne ich das? Das wird halt Wortsparschwein. Also sprich, jeder Gast, der dann kommt, der wird dann 3 Lieblingsworte von ihm dann in dieses Sparschweinchen reinwerfen. Und ja, so werden wir dann halt langsam, Schritt für Schritt, vielleicht unser Wortschatz auch ein bisschen ausbauen. Weil Sprache ist ja auch irgendwo Sympathieträger. Ne? Wenn man dann ein paar Wörter kennt, dann ist manchmal die Kommunikation viel leichter. Dann ist niemand mehr so irgendwie trocken und weil manchmal von russischen, also deutsche Geschäftspartnern sagen, die Russen sind irgendwie ernst und unfreundlich und. Und ich denke, durch diese Möglichkeit kann man auch hier so ein bisschen Grenzen aufwischen und was Schönes für diese Welt machen. Das ist mein Anlass und mein Anliegen. Und gibt es noch viele Sachen, die ich dann im Konzept habe. Und das werden meine Radiozuhörer dann zu gegebener Zeit.
Nathalie, was heißt denn für frohe Weihnachten auf Russisch? Fangen wir mit dem Deutsch-Russisch doch mal kurz an noch.
Счастливого Рождества.
Alles klar.
Und ich merke, wir sind jetzt schon am Ende der Sendung.
Wir sind soweit durch, ja.
Soweit durch.
Wir müssen uns verabschieden.
Und ich wünsche allen ein gutes Jahr, allen viel, viel Gesundheit und danke an alle Menschen, die heute zugehört haben, die mich tragen, die mich prägen. Ich liebe euch, vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.